Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Wir waren beim letzten Mal ja schon so ein bisschen politisch unterwegs mit dem Papier von Christian Lindner.
Und, bisschen politisch, Henrik. Ich habe manchmal das Gefühl, wir entwickeln uns zum Politik-Podcast, was wir ja eigentlich gar nicht so richtig wollen. Aber irgendwie sind gerade so viele Themen auf der Agenda, dass man dazu verleitet wird, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, es ist, und ich meine, es ist ja dann immer schon auch marktpolitisch und energiepolitisch relevant, was wir da beobachten. Und lass uns doch mal das Thema vom letzten Mal aufgreifen, denn wir stehen jetzt vor den Neuwahlen im Februar, geht's ja los mit dem neuen Bundestag. Und die Frage, was müsste denn eine neue Bundesregierung, wie immer sie aussehen wird, was muss denn da eigentlich passieren, dass es dann mal so richtig vorangeht? Was müssen wir tun? Hast du Ideen?
Ich könnte mich als Bundeskanzler jetzt endlich mal empfehlen. Oh. Das schlummert ja wahrscheinlich in mir.
Ich weiß ja, bei der SPD bist du wahrscheinlich falsch aufgehoben, ne?
Also, ja, ich vermute schon, ja.
Also, wobei, vielleicht so ein marktliberaler SPDler.
Das ist mein innovativer Ansatz. Ja, also ich glaube tatsächlich, und jetzt wir dürfen ja nicht nur rummeckern, ja? Ja. Man muss ja wirklich mal gucken, und ich hoffe, dass das irgendwie hier, ich denke mal an die Roman-Herzog-Ruck-Rede, vielleicht ist das ja, ja gerade ein Ruck, der durch Deutschland geht, vielleicht gelingt es uns ja irgendwie, das Ruder umzureißen und so ein paar Themen anzupacken, die uns nach vorn bringen. Ja? Man hört den ganzen Tag nur Deutschland, der schwache Mann Europas und so, aber eigentlich sind wir ja ein starkes Land und wir haben ja ganz, ganz viel. Und da müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir das alles nicht verspielen, ja. Und ja, da kann man bestimmt ganz viel machen. Also ich glaube, es gibt ein paar Riesenthemen. Eins davon, was mir sofort einfällt, ist Demografie/Soziales, ja. Und ich glaube, das wird für die neue Regierung, wer auch immer die führen wird, das wird ganz schwer werden, weil das unpopulär ist. Ja. Aber ich glaube, da wird es mal ein paar Einschnitte geben müssen, auf ganz vielen Ebenen.
Ja, genau. Das denke ich auch. Den demografischen Wandel haben wir schon ein paar Mal ja auch angesprochen. Also tatsächlich, warte, ich bin ja wieder so der Zahlen-Nerd hier in unserer Zweisamkeit. Es ist so, dass jetzt durch diese Babyboomer, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, also die Menschen, die so in den 60er Jahren geboren wurden, dass da jetzt pro Jahr netto 400.000 ja, Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt fehlen. Das heißt also, die dazukommen und die weggehen, bleibt in Summe, geht das um 400.000 Menschen zurück. Und da ist ja die Frage, wie soll dann der Rest der arbeitenden Bevölkerung dann das Geld erwirtschaften für das Rentensystem und auch für die Krankenkassen, das dürfen wir nicht vergessen, ja, und die Pflegekassen. Das ist ja
Die Frage ist schnell beantwortet. Das geht nicht.
Ja.
Also, fertig, Käse ist gegessen. Das wird so nicht funktionieren. Diesbezüglich sind halt einfach die goldenen Zeiten jetzt vorbei und wir werden uns wohl oder übel dorthin entwickeln, wo, und das ist ja auch jetzt kein Drama, wo viele andere, auch wohlhabende, entwickelte Länder sich schon seit vielen Jahren befinden, dass halt die öffentlichen Krankenkassen, das staatliche System, nicht mehr für alles da ist. Das ja, wird so, das wird nicht mehr funktionieren. Und das tut natürlich weh. Es ist ja immer schön, wenn man alles kriegt. Und aber wenn es nicht mehr bezahlbar sein wird, dann wird es das nicht mehr geben. Und ich glaube, ein Wandel in den Sozialkassensystemen, der ist unbedingt notwendig. Und das ist natürlich schmerzhaft. Aber wir werden nicht umhin kommen. Und mir tut's ein bisschen für die neue Regierung leid, die das, wenn sie irgendwie die Werf hat, ja, die das durchsetzen muss, weil das wird ja zwangsläufig dazu führen, dass 4 Jahre später keiner mehr mag, wenn die Leute dann ja, anfangen, das zu spüren. Aber trotzdem wird das jetzt, glaube ich, passieren müssen. Und das ist ja nur ein Thema. Du sagst, die Erwerbskräfte fallen weg und bezahlen halt nicht mehr die Sozialversicherungsbeiträge, die notwendig sind, um Rente, Pflege, Gesundheit zu refinanzieren. Das stimmt. Das bedeutet, Pflege, Gesundheit, das wird einfach in den Leistungen, die da erhältlich sind, zumindest erhältlich sind im öffentlichen Sektor, also im öffentlichen System, die werden einfach reduziert. Und die Renten, die werden wahrscheinlich nicht so krass erhöht werden können. Was heißt krass? Ja, das hört sich jetzt an, als ob die ständig krass erhöht werden. Werden sie ja nicht. Aber die Rentensteigerungen, die es hier gibt, die werden nicht mehr möglich sein. Und das wird zwangsläufig zu einer relativen Verschlechterung der Position der Rentner führen. Das ist schlimm. Das ist schlimm, aber die Leute sind ja gar nicht da, die es bezahlen können. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Teufelskreis. Weil wenn du sagst, naja, das können wir den Leuten ja nicht antun, das muss jetzt alles durch Steuern finanziert werden, dann bedeutet das, wir müssen das Geld ja an anderer Seite wegnehmen, wenn nicht so tolle Ideen wie Schulden machen dafür ins Spiel kommen. Also wir müssen ja den Haushalt an anderer Stelle entlasten. Und diese Stellen gibt es ja auch gar nicht so einfach. Das heißt, wenn wir den Haushalt an anderen Stellen entlasten, dann nehmen wir was weg, was auch dringend notwendig ist. Und dann wird es dazu führen, dass das Land problematischer wird, dass Infrastruktur, Bundeswehr, Bildung, Forschung, Innovation, überall dort wird es Geld fehlen, was langfristig dazu führen wird, dass wir noch unattraktiver als Standort werden. Und die Leute, darauf läuft es ja hinaus, die womöglich in der Lage sind, die Plätze zu ersetzen und sozialversicherungspflichtige, attraktive, also hochqualifizierte Jobs bei uns zu machen, nämlich Migranten mit tollen Ausbildungen und so weiter, ja, die qualifiziert sind, die finden das ja schrittweise immer unattraktiver, nach Deutschland zu kommen, wenn die Rahmenbedingungen immer schlechter sind. Das ist ein Teufelskreis, deswegen wird es
nur
die Kürzung gehen.
Ja, genau. Also vor allem, was ja dann auch noch dazu kommt, also du hast jetzt gerade das Rentensystem angesprochen, dass also die Zuwächse bei der Rente geringer werden, aber auch bei der arbeitenden Bevölkerung. Ne? Wenn dann die Abgaben steigen, jetzt glaube ich zum nächsten Jahr werden die Krankenkassenbeiträge ja schon spürbar ansteigen, privat wie auch gesetzlich. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber dass diese, ich glaube, wir sind so bei ungefähr 14 oder 15% Anteil am Bruttolohn, den du da ja zahlst. Aber wenn du dann jetzt, ich weiß gar nicht, welcher Krankenkassenchef war, der sagte, es wird perspektivisch in Richtung 20%
gehen. Das ist völlig verrückt.
Ja. Das sind also von 15% auf 20% sind 5 Prozentpunkte oder 25% mehr. Das wird richtig spürbar. Das heißt, selbst wenn du dann sagst, als junger Mensch, oder auch als älterer Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, bist du ja ein rares Gut, weil es gibt immer weniger, die also arbeiten können und immer mehr Stellen, die besetzt werden müssen. Das heißt, damit kannst du natürlich anders auftreten, was dein Gehalt angeht, aber dann steigt zwar dein Bruttogehalt, netto bleibt aber weniger übrig, weil du einfach diese hohen Sozialabgaben hast. Ja. Und wie du sagst, die kommende Bundesregierung, die ja aller Voraussicht nach unionsgeführt sein wird, auch trotz ihrer konservativen Ansätze müssen die ja gucken, wie die mit der aktuellen Haushaltssituation umgehen. Und das wird echt schwierig. Ich glaube, man müsste von Anfang an offen und ehrlich kommunizieren, wo wir stehen und wie wir aus dem Loch rauskommen und dass die nächste Zeit leider weiter hart wird. Da hilft nichts zu sagen, wir lösen das jetzt, sondern muss sagen, pass mal auf, Leute, so sieht's aus und wir müssen alle an einem Strang ziehen. Dann geht's auch wieder. Aber es wird hart. Wir müssen mal, wie die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, wirklich richtig was schaffen, ohne dass wir das Wirtschaftswachstum haben, was damals dahinter steckte. Das ist ja das Problem.
Ja, alles völlig richtig. Ich frage mich, ob Merz und seine Mannen, ob die mutig genug sind, das zu machen, oder ob sie nicht doch mit einem Auge auf die Stimmen schielen und sich dann eine SPD hinstellt und sagt, das können wir den Leuten nicht antun, wir müssen das alles so lassen. Ja, das ist ja linke sozialdemokratische Politik, ist ja immer sehr sozialkassenfreundlich. Ja? Und ich glaube, das ist eine Täuschung für die Leute. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, was da rauskommt. Aber ein bisschen habe ich eine Sorgenfalte diesbezüglich im Gesicht.
Ja, ich glaube auch. Also das müsste passieren, das sagst du jetzt nicht vor der Wahl, auf gar keinen Fall. Das machst du ja mehr erst hinterher. Wobei ich nicht weiß, ob so eine Ehrlichkeit im Vorfeld nicht vielleicht auch guttun würde. Meine CDU ist jetzt eher eine Partei, die ohne jetzt despektiert zu sein, aber eher so einer älteren Generation, also da die Wählerstimmen herholt. Also es wird echt, echt hart. Ich meine, auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie kriegen wir Menschen in den Arbeitsmarkt? Du hast jetzt gerade schon die Migration angesprochen, die wir ja dringend brauchen. Das heißt, da brauchst du eine vernünftige Willkommenskultur. Kennen wir die Diskussion bei uns an der Hochschule, was die Studierenden angeht. Aber das brauchst du ja für alle Berufsstände, also sowohl für topqualifizierte Akademiker und Akademikerinnen, die einfacher ihre Ausbildung aus ihrem Ausland in Deutschland anerkannt bekommen. Das kennst ja die Diskussion, die wir führen, wenn Studierende aus dem Ausland kommen, was wir für ein Zinnober machen. Ja. Ist das jetzt gleichwertig, ja oder nein? Und man muss ehrlicherweise sagen, da ist auch häufig Krutsch dabei, ne, wo du denkst, nee, also das ist, sieht auf dem Papier gut aus, ist, steckt aber wenig dahinter. Pay per credit, ne, dass du dann da quasi gegen Geld an der privaten Uni einfach deine Scheine bekommst. Aber dass du einfach auch Migrantinnen, Migranten für schlecht bezahlte Jobs, dass du auch die schneller reinholen kannst, lass doch erstmal arbeiten, bevor wir die einfach irgendwo in ein Auffanggebiet, Auffanglager stecken, wo sie dann sich langweilen, weil es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dauert, bis die mal eine Arbeitserlaubnis bekommen. Also das müsste man eigentlich drehen und sagen, fang doch mal an und wenn was schief läuft, dann greift die Behörde ein. Aber dann arbeiten die und schaffen oder generieren Sozialabgaben.
Ja, absolut. Also ich finde, dazu gehören zwei Dinge. Das einmal, was du ansprichst, diese ganzen Prozesse des hier Eingliederns, ja, das spricht ja auch, das zahlt auch noch auf eine zweite Karte, die wir vielleicht ja auch noch adressieren könnten, nämlich Entbürokratisierung. Ja. Das ist ja alles völlig bürokratisch bei uns. Und wenn ich sehe, wie kontraintuitiv vieles davon ist, ich habe ja ständig, wie du weißt, mit der Prüfung von ausländischen Hochschulzugangsberechtigungen zu tun. Und da siehst du, wie komisch dieses System ist. Es ist, das gilt jetzt nicht für alle. Ich nenne jetzt nur mal ein plakatives Beispiel. Es ist wesentlich komplizierter, jemand mit einem kanadischen Schulabschluss bei uns zuzulassen, als jemand mit einem nigerianischen Schulabschluss.
Okay.
Und ich glaube nicht, dass das kanadische Bildungssystem wesentlich schlechter als das nigerianische ist. Aber unsere Systeme, unsere Prüfungsvorschriften und System sind halt völlig kompliziert und nicht immer so, dass man sofort sagt, ah ja, so gehört das. Also ich glaube, das muss völlig entrümpelt werden. Erstens, das muss schnell gehen. Du hast das Thema Willkommenskultur genannt. Ich kenne Ausländer, wenn die bei uns auf dem Ausländeramt aufkreuzen, also Ausländer, mit denen ich zu tun habe, das sind ja oft Leute, die wollen nach Deutschland, die wollen hier studieren. Fast alle von denen suchen ihre Zukunft in Deutschland. Und da ist ja keiner, der richtig furchtbar nett zu denen ist.
Naja.
Die werden ja total mit Skepsis betrachtet. Die werden betrachtet wie ein illegal ins Land gekommener Asylant, der hier nur Sozialschmarotzertum betreiben will. Und das sind oft aber Leute, die ich meine, hier bei uns sind es immer, das sind angehende Akademiker, die,
ja.
das sind genau die Fachkräfte, die wir suchen. Da muss man, die muss man doch besonders nett und zuvorkommend und willkommen behandeln.
Genau.
Das geht aber nicht. Da muss ein Kulturwandel stattfinden und das muss den Leuten klar gemacht werden. Und es gehören noch andere Dinge dazu. Die Leute, die müssen auch sehen, dass das hier zum Beispiel eine attraktive steuerliche Umgebung ist. Und das ist das nächste Thema, wenn wir fragen, was kann man denn alles machen? Auch unser Steuersystem muss entrümpelt werden. Wir sind ein total krasses Hochsteuerland im internationalen Vergleich. Und die Leute, die wir uns wünschen, die hierher kommen, zum Beispiel als Ärzte, als IT-Fachkräfte, was weiß ich was, ja, die sind ja alle intelligent, die sind schlau genug, mal Onkel Google zu fragen, wo man eigentlich ein attraktives steuerliches Umfeld hat, wenn man ein hochbezahlter IT-Spezialist ist. Und da schnallen die sofort, dass man da besser mal nicht nach Deutschland geht. Das heißt, auch das gehört dazu. Wir müssen unser Steuersystem international zumindest mal wettbewerbsfähig machen. Aber bei uns schreien alle, nee, die gut verdienen, die müssen jetzt noch ein bisschen mehr zur Kasse gebeten werden. Damit schlägst du solchen Leuten, also damit, das ist natürlich blöd für uns Deutsche, die gut verdient sind, ja, weil wir darauf keine Lust haben. Aber das wirkt natürlich noch viel krasser auf die potenziellen Hierherzügler, weil da sagen die, nee, das verschlechtert, das ist jetzt schon schlecht und dann sollte ich es noch verschlechtern. Nein, danke, da gehe ich doch woanders hin.
Naja.
Das gehört auch dazu. Und noch ein anderes Thema, was du angesprochen hast. Die wollen natürlich auch eine ganz tolle Perspektive, solche Leute, die wir suchen, für ihre Kinder haben.
Genau.
Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man mal auf Englisch deutsches Bildungssystem googelt, das ist total spannend, was da rauskommt. Das ist nicht überaus positiv bewertet. Ja? Und die kommen ja hierher. Man muss sich ja immer in die Schuhe der anderen stellen und sagen, warum verlässt jemand seine Heimat und will sich zurechtfinden in einer völlig anderen Kultur? Ja. Das ist ja auch eine Entbehrung für alle Leute. Und das machen die natürlich, weil sie selber sich ein besseres Leben wünschen und bessere Chancen, mehr Gleichheit, was weiß ich, was die Leute treibt, hierher zu kommen. Vor allem aber, weil sie es sich für ihre Kinder wünschen. Und, ja. und da ist natürlich ein Bildungssystem, wo du denkst, oh, ich will, dass mein Kind da reinkommt, ein Schlüssel. Aber auch das bietet man nicht. Das heißt, das sind alles Themen, die müssen angepackt werden. Und ach, das wäre so toll, wenn die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, einfach sich, wir haben bestimmt 10, 20, 100 Themen, aber wenn sie 5 dieser relevanten Themen raussuchen und sagen, liebe Bevölkerung, wenn ihr uns wählt, dann geben wir Vollgas hier und da und dort.
Ja, genau. Also sehe ich genauso. Also das Punkt Kinderbetreuung finde ich, glaube ich, finde ich deswegen auch ein wichtiges. Das fängt ja schon in den Kitas an, dass du da eine vernünftige Betreuung hast und jetzt nicht nur klassisch 9-to-5 oder morgens um 8 Uhr abgeben und dann musst du die im Zweifelsfall schon wieder um 3 Uhr abholen. Denn eine weitere Personengruppe, die in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa auch noch unterrepräsentiert in der Arbeitswelt ist, sind Frauen. Weil
ja, du hast ja
ganz, ganz oft noch dieses klassische Familienbild, das meine Frau und ich auch gesehen, jetzt hier im eher etwas dörflicheren Umfeld, ich sag mal jetzt bei Trier, die meisten Frauen arbeiten maximal halbtags, wenn überhaupt, und weil es auch nicht anders geht. Das ist immer so, der Mann arbeitet voll, weil er dann auch, ne, Gender Pay Gap als Hashtag, natürlich meistens mehr verdient. Dann bleibt die Frau bei den Kindern, kümmert sich drum, aber die kann nicht voll arbeiten, weil die Betreuungssituation in den Kindergärten und auch in den Schulen nicht so gut ist. Klar, auch da wieder die Frage, wer soll das machen? Ne, findest ja keine Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, keine Betreuung an den Schulen. Aber in anderen Ländern geht das ja besser. Also muss da
geh nach Frankreich,
geh nach Skandinavien. Das geht alles, denn dann schaffen dort diese Menschen ja auch nochmal Werte und zahlen in die Sozialsysteme. Also tatsächlich im Bereich der Beschäftigung von Frauen, das ist Potenzial 2,5 Millionen Frauen, die wir zusätzlich in die Sozialsysteme führen können, wenn wir das schaffen. Und da, vor dem Hintergrund 400.000 Menschen pro Jahr weniger, da sind wir schon mal 6 Jahre safe.
Ja.
Und du schaffst ja dann auch wieder eine neue Wertschöpfung über die Kindergärten und Thema Integration von ausländischen Menschen. Ich glaube, die beste Integration ist, wenn die Kinder in einem internationalen Umfeld aufwachsen, die Deutschen mit den ausländischen Kindern, egal wo die herkommen, dann brechen sofort alle Barrieren, die sind gemeinsam am Kindergeburtstag, dann kommen die Eltern dazu und schon läuft das. Das heißt, das ist für die Generation vollkommen normal, in diesem internationalen Umfeld aufzuwachsen. Und damit, also hast du auch diese Widerstände gegen Ausländer, gegen andere Kulturen auch sehr schnell, also jetzt in der Theorie, ohne dass wir jetzt irgendwie Sozialwissenschaftler sind, aber das ist ja ein sehr, sehr guter Weg, dort reinzukommen in diese Integration.
Ja, und was ich ganz interessant finde, guck mal, wir reden da jetzt über viele Themen. Wenn wir daraus jetzt mal ein Destillat bilden würden, da bleiben ja gar nicht viele große, übergreifende Themen übrig. Da bleibt Sozialsysteme übrig, Steuersystem übrig, Bildungssystem zum Beispiel übrig. Ja. Und da muss doch unser Land total einen Fokus drauf setzen und die richtigen Leute holen und so weiter. Guck mal, wir Deutschen sind ja insofern ein bisschen arrogant und gucken so ein bisschen überheblich lächelnd auf, was gerade in USA stattfindet. Ja.
Ja.
Da machen wir uns alle so latent drüber lustig, was der Herr Trump jetzt für Leute in sein Kabinett und so weiter, ja. Aber.
Wobei, ganz kurz, also ein bisschen witzig ist es schon. Also,
ja, natürlich, sage ich doch.
Das ist bestes Popcorn-Kino. Gibt es doch diese Netflix-Serie House of Cards, wo da auch. Also,
ja.
Also.
Aber ja. Ganz ehrlich, so ein bisschen von dieser Denke fände ich eigentlich ganz gut, weil jetzt mal von irgendwelchen schillernden Persönlichkeiten abgesehen und wenn man das mal versucht, ein bisschen zu vereinfachen, was der ja macht, ist an vielen Stellen, der holt ja Leute in Positionen, wo die für den Staat Verantwortung übernehmen, die vorher in ähnlicher Art und Weise von diesen Leuten in Firmen gemacht wurden. Der holt einen Hedgefondsmanager zum Finanzminister. Ja. Der holt so einen Elon Musk, um Prozesse zu vereinfachen, schlanke Strukturen aufzubauen. Also die Grundidee, Leute in solche relevanten Schalthebelpositionen zu setzen, die in ihrem Berufsleben so richtig mit dafür Verantwortung übernehmen und auch mal gegebenenfalls dafür rasiert zu werden, wenn es nicht funktioniert, die ihr Berufsleben damit verbracht haben und die das jetzt, ich schätze mal, aus einer gewissen Überzeugung machen und nicht, weil sie jetzt 10.000 Euro verdienen wollen, sondern weil die ihrem Land dienen wollen. Das glaube ich denen allen. Und das ist doch eine super Denke eigentlich. Das ist doch im Prinzip eine gute Sache, dass man sagt, man nimmt halt jetzt nicht irgendwelche Staatsbediensteten, Staatsbeamten, die Berufspolitiker sind, nachdem sie Politikwissenschaften studiert haben, jetzt irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern man nimmt wenigstens ein bisschen davon in neue Funktionen bei uns in Deutschland. Wir haben ja jetzt die Chance von Leuten, die richtig Erfahrung, Management-Erfahrung, wenn man das so sagen will, mit den Bereichen haben, mit denen sie sich zukünftig für unser Land befassen sollen. Das wäre doch, toll, wenn das passiert. Ja?
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, das wird wahnsinnig spannend, was dann in den nächsten 4 Jahren da in den USA passiert. Manche Figuren, da muss ich sagen, ach, da spreche ich die Fachqualifikation ab. Also irgendwelche Fox-Moderatoren. Und so ein Elon Musk, also ich bin mal gespannt.
Der hat schon was hingestellt, Achtung. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also er ist schon, er weiß schon, wie es läuft, auch der Vizepräsident Wentz ist da auch, also klar, da steckt natürlich auch immer weitere Geldgeber hinter, das ist ja schon ein stark kapitalistisch orientiertes Politiksystem, anders als in Deutschland oder Europa. Aber tatsächlich, wenn wir mal ganz konkret einen Punkt rausgreifen, du hattest vorhin schon kurz erwähnt, das Thema Bürokratieabbau. Die Frage ist ja immer so ein bisschen, wie macht man das? Denn wir reden hier auch bei uns und auch in der Hochschule immer über Bürokratieabbau, aber so richtig kriegen wir es nicht auf die Kette. Und die Frage ist ja, wie kann das funktionieren? Und ich glaube, da ist der Vergleich, den du jetzt gerade angebracht hast, mit Amerika wirklich gut. Denn wir haben in Deutschland ein System in der Bürokratie entwickelt, um wirklich den letzten Einzelfall zu regeln, was dazu führt, dass wir wahnsinnig komplizierte Prüfprozesse haben, um sicherzustellen, irgendein wilder Einzelfall ist auch noch abgedeckt. Das kostet wahnsinnig viele Ressourcen, ohne dass es wirklich einen echten Nutzen bringt. Also die Diskussion mit Bürgergeld oder sonst was, dass wieder irgendeiner da betrügt. Und das versucht man zu verhindern über klare Regeln. Wir kennen das ja in der Diskussion, wenn wir letztes Mal länger über das Thema Berufung gesprochen, auch da der Versuch, alle Eventualitäten abzudecken, dass es keine offenen Fragen gibt. Und die Amerikaner insbesondere machen es genau umgekehrt. Die sagen, lass mal machen. Wir setzen die groben Leitplanken und den Einzelfall, da wird mal einer durchrutschen, der das System ausnutzt. Aber das kostet immer noch weniger, als dass wir alle Fälle regeln. Beispiel Amazon. Warum akzeptieren die kostenlosen Rückversand? Weil die sagen, das kostet so wenig und dann schmeißt man den Mist auch noch weg. Also ist null nachhaltig, aber ökonomisch total sinnvoll. Wir sagen auch die Bürokratie mit komplizierten Regeln fürs Rückholen. Und das fehlt uns, glaube ich, in Deutschland zu sagen, so, wir regeln mal 80% und 20% kriegen wir irgendwie abgefrühstückt. Und dann ist doch eigentlich vieles machbar, aber uns fehlt der Mut zu sagen, komm, passt schon.
Ja, man muss Mut, na klar, das haben wir jetzt an vielen Stellen schon in der Diskussion gegeben, von der neuen Regierung wird viel Mut abverlangt. Und wenn du sagst, wie macht man Bürokratieabbau, also Thema 1 ist, Bürokratieabbau kann man ein bisschen, glaube ich, auch erzwingen, wenn du dir die Zahlen anguckst. In Deutschland haben wir einen permanenten Zuwachs an Beamten, sowohl Land, Bund als auch Kommune, in den letzten 10 Jahren mit die höchsten Zuwächse an Verwaltungspersonal in Europa. Das muss man halt, da muss man sagen, überhaupt gar keinen einzigen Zuwachs mehr und ein systematisches Sanierungsabbauprogramm, so dass die Staatsquote nach unten fährt. Wir sind bei einer Staatsquote von fast 50% inzwischen. Also das muss runtergefahren werden und vielleicht muss es sowas geben wie ein Gesetzmoratorium, dass man sagt, es werden keine neuen Gesetze mehr ins Leben gerufen und jedes Gesetz, was es gibt, und wir hatten ja zuhauf in der letzten Zeit welche gehabt, das muss mal ernsthaft hinterfragt werden, ob es überhaupt Wirkung entfaltet. Ein ganz prominentes, mit dem wir am Umweltcampus ja auch thematisch zu tun haben, ich sage jetzt was Sportliches, Freches, aber das kennt wahrscheinlich jeder, EU-Taxonomie, CSRD-Richtlinie, das sind Gesetze, die helfen sollen, unsere Welt ein bisschen nachhaltiger zu machen. Und ich finde, man entschuldigt das immer damit, naja, wir sind ja am Anfang einer Reise, da ist es nicht so schlimm, wenn das noch nicht so richtig funktioniert. Ich frage mich, ob die in dieser Form, wie sie hier strukturiert sind, überhaupt funktionieren oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und wenn man eine Kommission einsetzt, die kritisch hinterfragt, funktionieren diese Gesetze oder produzieren sie am Ende viel weniger Wert, als dass sie Dinge, die geregelt werden müssen, regeln. Und da gibt es viele Gesetze. Und man denkt ja sogar ums Lieferkettengesetz schon wieder nach, das abzuschaffen in Deutschland. Ja? Hm. Und einfach weg damit. Zack. Gesetze wegmachen. Was meinst du, was das für ein Befreiungsschlag ist?
Naja, genau. Also diese Überregulierung mit mehr Vertrauen in die Menschen wird schon gut gehen. Du wirst immer jemanden finden, der das System aushöhlt und ausnutzt. Und das wird dann ein Skandal, der wird dann durch die Boulevardpresse getrieben. Egal, ob das jetzt ein Spitzenmanager ist oder irgendein Bürgergeldempfänger, der sich da noch irgendwas dazu verdient, was auch immer. Aber das muss man aushalten und sagen, ja, aber dafür haben wir an vielen anderen Stellen so viel Entlastung, das leisten wir uns. Dann haben wir einen kleinen Skandal, da haben wir mal 2 Tage was in den sozialen Medien zu lesen und dann kommt auch das nächste Thema. Beendet. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Verteidigung deiner Aussage mit der Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ja, es ist raufgegangen, aber Deutschland gehört bei den OECD-Ländern zur Schlussgruppe beim Anteil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst bezogen auf die Erwerbstätigen. Wir haben nur 11%. Frankreich hat das Doppelte. Norwegen sogar das Dreifache an Menschen im öffentlichen Dienst. Also, ja, also genau. Das ist
also ich habe neulich, glaube ich, eine Statistik gesehen, da war Deutschland mit USA verglichen und da waren wir spitzenmäßig unterwegs. Siehst du in deiner Liste gerade die USA?
Die USA haben, in den USA sind 15% der Erwerbstätigen arbeiten im öffentlichen Dienst, in Deutschland sind es 11,1.
Das sind also jetzt Zahlen, mehr. Also da siehst mehr. Du jede Statistik, die musst du nur richtig darstellen und schlagen und biegen, weil weiß, was da jemand gemessen hat wieder.
Genau, ja. Genau, da muss man aufpassen. Ja, okay. Wie du sagst, also das ist jetzt Jahr 21, aber das wird sich jetzt nicht verdoppelt haben. Also Norwegen hat den größten Staatsapparat der Welt mit 30% der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Jetzt kann man natürlich auch umgekehrt auch sagen, ja, warum geht es in Deutschland im öffentlichen Dienst nicht voran? Ne, denkst an Infrastruktur, an Baumaßnahmen. Ja gut, weil da die Leute fehlen, weil wir in den 2000er Jahren viele, glaube ich, auch nicht wieder besetzt haben. Also, bestes Beispiel, ich sehe es ja bei uns, Thema Hochschulbau, wie langsam wir vorankommen, weil unsere Behörde in Rheinland-Pfalz, die sich darum kümmert, das ist, glaube ich, in allen Bundesländern so, einfach nicht hinterherkommt mit den Themen, weil es natürlich auch, ne, kennst das Thema Baujahr, immer komplizierter wird. Und dann haben wir einfach nicht genug Menschen, die das verwalten. Deswegen, also wir sind, was den öffentlichen Dienst angeht, eigentlich unterbesetzt.
Aber das gucken wir uns nochmal an. Ich habe neulich gelesen, wie Deutschland da vorn dabei ist. Das will ich jetzt verstehen. Das ist ja immer, der eine misst Köpfe, der nächste Lohnsumme, der nächste zählt im öffentlichen Dienst auch noch das und der übernächste zählt aber nur Leute, die zwischen 1972 und 1984 geboren sind und was weiß ich, was für einen Schulabschluss haben. Also irgendwas ist da komisch.
Ja, warte mal, ich gucke mal ganz kurz nach. Also tatsächlich haben wir zugelegt. Wir sind jetzt seit 2010 geht es rauf. Mhm. Aber also wir sind hoch von 4,6 auf 5,3 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst.
Innerhalb das würde ja bedeuten, wir sind super effizient in Deutschland. Wir haben ganz wenige Mitarbeiter nur.
Nee, genau nicht. Wir sind, also die da sind, es sind immer noch zu wenige, um die Aufgaben.
Aber wir haben eine Staatsquote von 50%. Also der Output, das, was die bearbeiten, ist viel, relativ.
Ja, genau. Also eigentlich haben wir hocheffiziente Menschen.
Das ist ein bisschen witzig, oder?
Ja, aber wenn du auf diese Zahlen guckst, und das heißt aber, was müssen wir machen? Wir müssen einfach da die Bürokratie verschlanken, dass diese Menschen, diese wenigen Menschen im öffentlichen Dienst, ihre Arbeit vernünftig machen können und nicht im Klein- und Kleinst-Kleinst sich verlieren müssen, sondern sagen, Stempel drauf und weiter geht's. Mhm. Wird schon passen. Mhm. Also, deswegen, ne, da die öffentliche Wahrnehmung ist eine andere, auch in der Außendarstellung. Also ein Herr Musk, wenn wir dabei bleiben, der könnte im als Governmental Efficiency Minister oder was er da auch wird, nicht so viel machen, weil er gar nicht hier so viel rasieren kann. Wir sind schon effizient. Ich würde sagen, ach, liebe Amerikaner, guckt doch mal nach Deutschland. Da ist ein effizientes öffentliches System. Also
die sollen den mal nach Deutschland schicken, mal nach Grünheide. Da soll er mal gucken, wie man effiziente Verwaltung lernt.
Ja, genau, das ist, also von daher, das ist...
Was ist hier faul? Also das müssen wir jetzt mal rausfinden, Henrik.
Das, genau, können wir noch in Ruhe gucken, aber tatsächlich, also Thema Bürokratieabbau, auch da fehlt einfach das Vertrauen ineinander und dass die meisten oder der überwiegende Anteil der Menschen und auch der Unternehmen vernünftig arbeiten will. Du wirst immer schwarze Schafe haben, die ja Scheiß machen wollen und die das System betrügen. Die Amerikaner lösen das dadurch, dass sie dann drakonische Strafen haben. Wenn du da irgendwie betrügst, fährst du für 20 Jahre ein. Das kann auch nicht der Weg sein, über Furcht und Angst zu regieren. Aber da funktioniert das Rechtssystem halt auch anders. Da sind dann die Strafen bei der Privathaftung viel, viel höher. Also warum steht in der Bedienungsanleitung einer amerikanischen Mikrowelle drauf, dass du da deinen Hamster nicht
deine Katze nicht trocknen
darfst. Genau, eben. Oder dass du, wenn du mit deinem Porsche in eine scharfe Kurve fährst, vorher bremsen sollst. Du sagst als Deutscher, jo, alles klar, weiß ich doch. Ne? Aber da steht da drin, damit dann das Unternehmen sagen kann, haben wir dir gesagt, du sollst nicht mit 220 in die scharfe Kurve fahren. Das geht nicht. Also anderes Rechtsverständnis, aber mehr Vertrauen in die Menschen, die werden eine sinnvolle Entscheidung treffen, nicht alle. Und die musst du an der Hammelbeine kriegen, auch schneller, ne, ich sag mal Cum-Ex und wie sie alle heißen, die großen Betrugsverfahren, da brauchst du auch eine schlanke Justiz. Aber dann, wenn wir das mal zusammenfassen, denke ich, haben wir hier ein großes Potenzial, wie du ja am Anfang sagtest. Wir sind ja nicht schlecht. Ganz im Gegenteil.
Deutschland, ganz ehrlich, Deutschland ist eigentlich ein tolles Land. Ja? Liebe Deutschland. Aber wir müssen zusehen, dass wir die Kurve kriegen.
Genau, und wir müssen da, wie schon mehrfach gesagt, in die Hände spucken. Und dann einfach mal ne, so etwas positive Spirit. Du sagst ja immer, ich bin immer so der Positive hier. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das gelingen kann. Es fehlt nur auf allen Ebenen, dass es dann auch mal von einer Bundes- und einer Landesregierung mal vorgelebt wird. So, Leute, jetzt läuft es. Und jetzt, wenn mal so das erste zarte Pflänzchen mal blüht und es mal läuft, ne, ich sag mal, ein Punkt Bildungsreform oder Rentenreform, wenn du da mal einen Haken hintermachen kannst nach 2 Jahren Regierungsarbeit, wir haben, ich weiß nicht, einen guten Schritt gemacht bei der Entbürokratisierung, dann sehen die Leute, es klappt. Mhm, und dann wächst. Mhm. Und dann sagen die, alles klar, dann ziehe ich da auch mit, dann mache ich auch mal wieder was und habe ein bisschen mehr Mut. Ich glaube, so kann es gehen. Frage wird, wie du sagtest, schafft das eine unionsgeführte Regierung? Ja. Stand heute wahrscheinlich gemeinsam mit der SPD, wird sich noch zeigen, wenn wir noch ein paar Wochen, da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber ja, das wird spannend, denn die aktuelle Regierung, die wir hatten, die Ampel, hatte ja auch so ein paar Ansätze, aber die haben sich halt intern so verzettelt, die also, mussten ja auch 16 Jahre Stillstand aufarbeiten.
Ja, und ich habe halt Sorge, dass wir wieder in so einen Modus kommen, ja, mit vielen so Parteien, die eigentlich von unterschiedlichen Angles kommen und dann so eine braune Soße wird, weil die haben wir jetzt ja schon seit zig Jahren.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen schade, dass jetzt mal die Ampel hätte ja jetzt auch von ihrer Parteienvielfalt, die sicherlich schwierig ist, aber die hätte die Themen ja wirklich angehen können. Also eine FDP insbesondere, aber auch SPD und Grüne, denn was wir jetzt heute nicht besprochen haben, ist das ganze energiepolitische Thema. Mir persönlich ist es echt pupsegal, ob das, was Merz sagt, wir gehen wieder in die Kernkraft, wenn wir das machen, dann macht es, aber stellt bitte sicher, dass das die günstigste Art ist, Energie zu erzeugen. Das ist sie nicht. Deswegen wird dieser Weg nicht mehr. Haltet es offen. Wenn sich jemand findet, der sagt, ich baue euch ein Kernkraftwerk, so what, dann macht es. Wird nicht passieren. Und dann, da fehlt einfach so ein bisschen der Mut und zu sagen, komm, sucht euch aus, was ihr macht. Wenn RWE sagt, oh komm, wir nehmen wieder ein Kernkraftwerk ans Netz, ja, dann ist das so. Wird nicht passieren. Und das sind so Dinge, ja, also ich bin mal gespannt, ob die neue Bundesregierung dann auch das richtige Personal auf Ministerebene findet, die dann mal mit Mut vorangehen und nicht sich im Klein-Klein zerfleischen. Vielleicht hilft dann auch mal wieder eine Zwei-Parteien- statt einer Drei-Parteien-Regierung. Das ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und wir werden das weiter beobachten. Wir sind ja mittendrin.
Unbedingt. Unbedingt. Ist ja eine spannende Zeit, muss man auch sagen.
Ich wollte gerade sagen, also wie geil ist das früher, ne, wenn du so denkst an den Geschichtsunterricht, hast du mal drüber gelesen, oh, wie war das damals? So Ende des 19. Jahrhunderts, das Bismarcksche Bündnissystem und wer hat sich wem auf den Kopf gehauen und wie war dann die Weltwirtschaftskrise? Denkst, ach, das war ja interessant damals. Wir sind mittendrin.
Genau. Er lebt auch in der Stadtgeschichte.
Ja? Genau, und in 50 Jahren werden die Leute schreiben, boah, guck mal, wie spannend waren die 2020er Jahre. Erst so ein Corona und dann Klimakrise und dann Russland und jetzt Trump zum zweiten Mal. Was hätte ich dafür gegeben, da mal live dabei zu sein? Und wir können sagen, wir waren dabei.
Ja, dabei.
Und wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Prima. In dem Sinne,
Henry. Vielen
Dank, dass du dabei warst. Und
ja, sehr gern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Nächste Woche wollen wir uns mal wieder mit dem Thema Kernenergie beschäftigen. Das haben wir ja schon mal hier in der Podcast-Reihe getan, wo wir uns mal einen Überblick über den aktuellen Stand verschaffen. Also wird ja mal gesagt, die ganze Welt baut Kernkraftwerke außer Deutschland. Der Aussage wollen wir mal ein bisschen nachgehen, wo stehen wir eigentlich global, wo stehen wir in Europa, ist die Kernenergie dann doch eine Energiequelle, die wir in Zukunft nutzen in einem klimaneutralen Energiesystem oder passiert da eigentlich viel zu wenig? Und dieses Gefühl wollen wir mal mit ein paar Zahlen hinterlegen und mal gucken, wo die Reise da wohl hingehen könnte. In zwei Wochen geht es dann wie gewohnt weiter mit Christian Kamlott und mir. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.